halten. Und dadurch, dass sie sich aber so fest verstecken muss, stirbt das immer weiter ab. Und das ist, das wird sehr eindrücklich beschrieben in diesem Buch. Genau. Und was mich auch sehr, sehr überzeugt und berührt hat in diesem Buch, sind die verschiedenen Beziehungen, die geführt werden, und auch die Gegensätze, die zum Vorschein kommen. Also die Ambivalenz in den Beziehungen, aber auch die Ambivalenz in den einzelnen Figuren und Personen. Ich habe vorhin von Solidarität in diesem Viertel gesprochen, und so ist es auch mit ihren Eltern zum Beispiel. Ihre Eltern sind sehr warmherzige, irgendwie fürsorgliche Personen, wo der Vater auch ihr, als sie noch ein Kind ist, versucht zu erklären, dass eine Nachbarin eine Transperson ist, eine Transfrau ist, und man hört, dass er irgendwie das mit einer guten Absicht erklären will, aber natürlich hat er nicht, oder natürlich, er hat nicht die Worte dafür, und ist eben auch geprägt von dieser Transfeindlichkeit wie die ganze Gesellschaft. Und auch ihr Bruder, der ihr Leben lang für sie da ist, ist so fürsorglich ihr gegenüber und versucht irgendwie alles, um ihr zu helfen. Und trotzdem kann sie nie ihm dieses Vertrauen entgegenzubringen und ihm sagen, was eigentlich bei ihr los ist. Und das ist eine sehr traurige Tatsache, die ich aber, denke ich, einfach auch wahr ist, dass viele Menschen auch von diesen Gegensätzen geprägt sind. In verschiedenen Themen natürlich. Genau, also ich finde, dieses Buch vereint sehr viele wichtige Themen. Also einerseits diese Armut und diese Klassengesellschaft, aber eben auch die Queer- und Transfeindlichkeit und gleichzeitig die Szene, die es damals gab, da in Madrid, die auch nicht klein war, wo sie irgendwann auch eingeführt wird von ihrer ersten Liebe und sich ein bisschen ausprobieren kann. Genau.
Ja, vielen Dank für das Einführen in die Geschichte. Kannst du uns ein bisschen zeichnen, diese Szene in den 80er Jahren? In Madrid?
Ja, ein bisschen, denke ich schon. Also es ist eine halb versteckte Szene, würde ich sagen. Sie wird, wenn sie in ihrem Rahmen bleibt, wird sie toleriert, und der Rahmen ist eben zum Beispiel ein Café und eine Bar, wo die Protagonistin hingeht mit ihrem ersten Lover, und da können sie irgendwie sein und machen, sein wie sie wollen, aber natürlich muss man immer aufpassen. Und das andere ist sicher das Nachtleben. Also in der Nacht verändert sich die Stadt. Es sind viele Personen auch auf dem Strich und üben Sexarbeit aus. Und es ist immer ein bisschen eine Gratwanderung, weil sie werden toleriert einerseits, andererseits, und auch ihre Dienstleistungen werden in Anspruch genommen. Aber es kann halt auch jederzeit passieren, dass ein Angriff passiert und ein Mann ausrastet. Und deshalb ist auch die Protagonistin, die übrigens einen Namen hat, aber den Geburtsnamen eigentlich nicht mehr benutzen will, aber für sich keinen neuen Namen findet Und wir könnten sie aber auch Sempre nennen, denn ihr erster Geliebter nennt sie irgendwann Sempre. Genau, aber das ist auch ihr Zwiespalt, weil sie bewegt sich in dieser Szene und sie lebt in der Nacht, aber sie zieht sich auch nie komplett so an, wie sie sich anziehen wollen würde. Sie schminkt sich, sie zieht vielleicht mal hohe Schuhe an, aber nie so, wie sie eigentlich sein wollen würde.
Ja, diese Geschichte scheint extrem packend und berührend erzählt zu sein. Du hast gesagt, du hast es an diesem Wochenende schnell durchgelesen, das Buch. Und es hat doch, lass mich mal schauen, 300 Seiten.
Nein, nicht ganz.
Ah, fast, okay. Ja, 250 Seiten. Wer ist denn die Autorin? Kannst du uns etwas zu der Autorin erzählen?
Ja, also... Sie ist selber in diesem Ort, also in San Blas, aufgewachsen. Also da, wo auch die Protagonistin geboren wurde und aufgewachsen ist. Ja, sie hat studiert, sie hat aber auch als Buchhändlerin gearbeitet, sie ist Schriftstellerin, sie ist auch, sie schreibt Theater, also ist Dramatikerin. Und hat eine Theatergruppe namens Striga gegründet. Genau, danke. Und dieses Buch ist ihr Debütroman. Genau, also ich kannte sie vorher nicht. Es ist auch der erste Text, der ins Deutsche übersetzt wurde, hoffentlich nicht der letzte. Aber wie gesagt, ist sie, oder was ich gelesen habe, ist sie eine sehr wichtige Person in Spanien und in Madrid speziell. Genau.
Uns wurde ja das Buch ans Herz auch gelegt von Nadia Brücker, eine mega tolle Literaturkritikerin und Moderatorin, die auch bei uns in Paranoia City immer wieder Moderationen macht, bei vor allem feministischen Veranstaltungen, sich auch mit Femiziden oder Feminizidenfest auseinandersetzt und dazu schreibt und forscht. Und Nadia hat uns nahegelegt, wir sollen Alana doch einladen und eine Lesung mit ihr veranstalten. Und dann haben wir gedacht, wer könnte das denn moderieren? Es ist ja Spanisch und man muss ja das übersetzen. Und es war uns dann ein bisschen aufwendig. Aber jetzt, wo du es gelesen hast, denkst du, wir sollten sie eigentlich einladen. Und Zürich würde sich freuen.
Ich denke, eigentlich sollten wir sie schon einladen. Ich denke aber auch, dass wir zu wenig Platz haben bei uns, um ihr gerecht zu werden. Aber sie sollte auf jeden Fall nach Zürich kommen und in Zürich ihre wunderschönen Texte vorlesen und uns noch ein bisschen mehr erzählen. Ich merke gerade, dass ich glaube, man könnte so lange über dieses Buch reden, weil es ist sehr vielschichtig und es hat auch wahnsinnig viele irgendwie sehr intelligente Metaphern und es ist eben auch sprachlich ein Kunstwerk. Und vorhin haben wir auch gerade bemerkt, dass es, weil Janne Kahne bei uns im Studio ist und sie hat gesagt, dass es sehr gut übersetzt ist und das habe ich beim Lesen auch immer wieder gedacht, dass es irgendwie nicht, oder manchmal denke ich bei Übersetzungen, dass viele Sachen verloren gehen und habe das auch gelesen über dieses Buch. Als es ins Englische übersetzt worden ist, dass es an Kraft irgendwie verloren hat. Und bei dieser deutschen Übersetzung hatte ich jetzt dieses Gefühl nicht. Also ich kann es auch auf Deutsch sehr, sehr empfehlen.
Ja, so toll und wertvoll, die guten Übersetzungen und so eine Kunst für sich auch.
Mhm.
Ja, also wir werden weiter updaten bezüglich Einladung der Autorin. Mal schauen, was sich machen lässt. Und du hast gesagt, es hat so viele schöne Metaphern und Zitate im Buch. Fällt dir gerade noch eins ein oder weißt du gerade noch eins, das du teilen willst? Oder wir könnten auch mal ein Lied hören und dann vielleicht noch mal einen Abschnitt aus dem Buch hören?
Ja, gerne.
Dann kommt jetzt das nächste Lied. Welches schauen wir? Tribade ist eine Rap-Gruppe aus Barcelona, eine queer-feministische Rap-Gruppe, und wir werden uns das Lied Dyke anhören.
Contame qué te pasa porque ya lo entiendo. Vente pa' casa, lo hacemos, te hago la cena. O nos liamos por la city hasta que amanezca. Cuando te enfadas pones esa cara mala. Coge mi mano pa' que yo me vuelva mala. Llévame la contraria, déjame con las ganas. Con la cara de buena, con la cara de hablar.
Kinky, pero lovely, killing me softly, baby. Yo ya no roneo como antes. Entra en el party que parece una gangster. Y quiere que te
¿Estás segura? Lo podemos discutir. Sabes que me paso el día nada más que pensando en ti. Así que ahora no me conviene que me voy a arrepentir. Pero
ya tiene un arranque que no se ve todos los días. Y una carita que hasta la noche ilumina. Ya tiene un arranque que hace que vaya detrás. Y una carita que a mí me tiene boba. Dice que le gusto, que sí que quiere quedar. Al cabo de un rato dice que le viene mal. No sé si no se fía, solo es que no es el momento. Niña, te juro que no soy lo que parezco. Me tiene loca, ya me tiene marea. Me tiene dando vueltas en una espiral. Que si no vemos la cama vamos a quemar. Y todo el escenario se va a alterar.
Ay, vente, ven niña, perturbame la mente. Que además de intensa también soy una indecente. No somos santas pero mis manos te rezan, chica. Purifica mis dedos con tu agua bendita.
Ja, wir sind wieder zurück und sind noch beim Roman «Die schlechte Gewohnheit» von Alana S. Portero. Ich werde euch jetzt noch einen letzten Abschnitt vorlesen, und zwar ist die Protagonistin gerade mit ihrem ersten Geliebten Jay, der eigentlich aus den USA ist und in ihre Klasse gekommen ist. Er hat sie mitgenommen in dieses Café, diese Bar, von der ich vorhin erzählt habe. Und der der da in dieser Bar arbeitet. Antonio hat ihnen am Schluss, als sie bezahlen wollten, angeboten, seine Wohnung zu nutzen. Und da sind sie jetzt und die beiden sind im Gespräch und die Protagonistin hat Jay gerade erzählt von seiner Identität und wie sie sich fühlt. Sie hat ihm erzählt, wie sie sich fühlt. Und da werde ich jetzt einsteigen. Jay weinte jetzt leise mit mir, ohne dass sich seine Atmung oder sein Gesichtsausdruck änderten. Er hatte zwar kein Wort mehr von meiner Beichte verstanden, aber alles begriffen. An erster Stelle wollte ich mich mit meinem Geständnis meiner ersten Liebe gegenüber ehrlich machen und bei der Begegnung, die unsere einzige dieser Art sein würde, so nackt und unverstellt erscheinen, wie man es seinem Liebsten schuldig ist. Je weiter ich mit meiner Beichte kam, desto weniger war sie etwas, was ich ihm anbot. Stattdessen wurde sie zu etwas, was ich mir selbst gegenüber laut aussprechen musste. Ich sagte, was ich sagen musste und war mir dessen bewusst, dass Jay die viel zu komplizierten Wörter und Sätze nicht vollständig verstehen würde. Ich vertraute darauf, dass meine Augen und mein Beben die Lücken in seinen Sprachkenntnissen füllen würden. Jay lief eine Träne nach der anderen über die Wangen. Er weinte stumm. Ich hatte mich während des Gesprächs von ihm gelöst und im Bett aufgerichtet. Als ich zum Ende kam, blieben in mir Einsamkeit, Kälte und eine säuerliche Erleichterung zurück, vergleichbar mit dem Gefühl, nachdem man sich übergeben hat. Der schlechte Nachgeschmack ist unvermeidlich. Komm daneben. Er klopft mit der flachen Hand auf die Matratze, als Einladung, näher zu ihm zu kommen. Ich kann nicht retten oder zu Hause warten oder das alles. Nicht das Leben ganze, das ganze Leben. Er zwang die Wörter aus sich heraus, als würde er Findlinge hochwuchten. Aber heute Nacht schon. Er breitete die Arme aus und hielt mich fest. Ich vertraute ihm, aber ich hätte niemals erwartet, so einen Augenblick mit ihm zu erleben. Er küsste mich auf die Wange, einmal, zweimal, dreimal, näherte sich meinem Ohr und als er es erreicht hatte, liebkoste er es mit seinen Lippen und wisperte: Ich nenne dich nie wieder Alex. Für mich, wenn du willst, du bist jetzt Sempre. Nur Sempre.
Melina, vielen Dank, dass du dieses Buch mitgebracht hast in die heutige Sendung. Ich hoffe und denke, dass es ganz viele Menschen jetzt auch lesen wollen, wie auch wir, oder? und wir werden jetzt weitergehen zum nächsten Buch, das Mia uns vorstellt. Mia ist auch Teil von der Kulturbruch-Gruppe und wir werden ihre Sprachnachricht hören. Sie sendet uns eine Sprachnachricht von zu Hause.
Am Montag ist der ganze Tag feministisch
und internationalistisch.
Radio Lora wird Radia.
Dein feministisches Radio auf 97,5 MHz.
Schalt dein feministisches Radio ein auf 97,5 MHz.
Schalt dein feministisches Radio ein auf 97,5 MHz.
Hallo. Heute ist der 17. Juni und ich melde mich aus dem Off, aus dem dezentralen Radio Lora sozusagen. Ich bin Mia und nehme das gerade hier heute auf für unsere Kulturbruchsendung Leserattentreff. Ich schicke ganz liebe Grüße an euch anderen Leseratten im Studio, Olin und Melina. Schön machen wir das. Und auch danke, dass ihr vom Lieblingsbücherladen Paranoia City ins Lora rübergekommen seid. Ja, auch wenn zeitlich und räumlich jetzt verschoben und wir uns gar nicht sehen, aber die Stimmen zuletzt finden ja bekanntlich immer ihren Weg in Radio Lora. Genau, ich erzähle euch jetzt ein bisschen über ein Buch, das ich gelesen habe, weil ich ja eine Leseratte bin. Genauer gesagt ein Manifest. Ich habe das letzten Sommer gelesen und seitdem magnetisiert es mich. Es heißt Against Ageism, a Queer Manifesto. Auf Deutsch gegen Altersfeindlichkeit, ein queeres Manifest. Es ist geschrieben von Simon Sanfarlos, einem Künstlerin, Schriftstellerin und Kuratorin. Es ist mir eher zufällig in die Hände gekommen, in einem Buchladen in Brüssel. Und ehrlich gesagt auch nur in die Augen gestochen wegen dem Cover. Aber das Cover hat sich bewährt. Es hat nicht zu viel versprochen, sondern abgeliefert. Und mittlerweile fallen auch schon die Seiten heraus. Also es ist wirklich viel und begeistert durchgeblättert. Der Titel Against Ageism hat mich angesprochen, weil ich Ageism, also eben Diskriminierung aufgrund des Alters, so als Diskriminierungsform noch nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe mich dafür interessiert, weil ich wegen Alter und sozialen Räumen oft da eine Vermischung vermisse. Und auch andersrum fühle ich mich meistens in Räumen, in denen sich unterschiedlich alte Menschen willkommen fühlen, viel wohler und auch viel mehr wie ich mich selbst. Während dem Lesen hat sich dann schnell herausgestellt, dass Altersdiskriminierung inhärent mit dem Konzept der linearen Zeit zusammenhängt, der sogenannten linearen Zeit. Lineare Zeitmessung, und da sage ich explizit Zeitmessung, weil die Zeit an sich ja nicht linear oder irgendetwas ist, sondern sie ist einfach, und so wie man sie dann misst, wird sie eben linear. Diese lineare Zeitmessung hängt zusammen mit der Vorstellung von linearem Fortschritt, Akkumulation und stets wachsendem Profit. Die jüngeren Generationen seien in unserer Gesellschaft verantwortlich für diesen Fortschritt, während die Älteren als statisch und langsam angesehen werden. Also so im Sinne von ihnen ist nicht mehr viel zu erwarten, von den älteren Generationen. Genau da überschneiden sich Ableism und Ageism, also Ableismus mit Altersfeindlichkeit, weil von den gleichen Altersgruppen gleiche Leistung oder Fähigkeit erwartet wird. Lineare Zeit sieht weiter ein Leben in den Abschnitten von Kind, Teenager, Erwachsen, Seniorin vor. Das ist eine lineare Lebensentwicklung, die durch das heteronormative Familienmodell, also so Kernfamilie, das akkumulierte Eigentum der Familie sicherstellen soll und sozusagen ein Versprechen ist für die Zukunft. Lineare Uhrzeit wurde ursprünglich eingeführt, schreibt Van Sarlos, damit keine Zeit mehr verloren geht, also keine Arbeitszeit zumindest. Sie wurde eingeführt für effizientere Arbeitszeiten und keine Wartezeiten. In diesem Verständnis kann Zeit eigentlich nur verloren gehen. Ja, und zuletzt ist lineare Zeit ein westliches oder euroamerikanisches Verständnis von Zeit. Das zeigen eben Ausdrücke wie dritte Welt oder Entwicklungsländer, welche Jetzt habe ich mich verlesen. Also diese Ausdrücke Dritte Welt oder Entwicklungsländer zeigen eben, welche Orte als modern und welche als in Anführungs- und Schlusszeichen unterentwickelt bezeichnet werden. Van Saarloos möchte mit diesem Manifest exkludierende Mechanismen von Zeit aufdecken. Damit sind Stereotypen gemeint, die ans Alter gebunden sind und natürlich auch alle anderen Identitätsmarker. Und diese Stereotypen, so Van Saarloos, müssen eben als ernsthafte Ungerechtigkeiten verstanden werden, die ernsthafte materielle Realitäten und Ungerechtigkeiten schaffen. Weil Klassifikation, also eben das Zusprechen von Stereotypen an bestimmte Klassen, sei nie nur ein Gedankenspiel, sondern entscheidet dann eben materiell in der Lebensrealität, wie Ressourcen verteilt werden. Und schlussendlich nicht nur, wer materielle Ressourcen besitzt, sondern auch, wer in einer Gesellschaft Zeit hat. Und damit ist auch Lebenszeit im Allgemeinen gemeint. Also rassifizierte Menschen zum Beispiel sterben statistisch gesehen, oder das zeigt die Statistik, früher und bleiben gezwungenermaßen immer jung. Das zeigt, dass Altwerden eben auch ein Privileg ist. Jetzt komme ich zu einem Zitat. Das ist ein Satz, der für mich dieses ganze Buch eigentlich destilliert oder so die Essenz ist, auf einen Punkt bringt. Nämlich, Time is an architecture of normality. Auf Deutsch, Zeit ist eine Architektur der Normalität. Ich verstehe diesen Satz so, dass mit Architektur eben die Konstruktion gemeint ist, also dass Zeit eine Normalität konstruiert, dass Zeit als Mittel verwendet wird, um eine Norm herzustellen, nach der alle ticken müssen. Genau, das ist so eine Essenz. Und bis hierhin habt ihr ja vielleicht bemerkt, dass Ageism und die lineare Zeit sich mit vielen anderen Unterdrückungsformen überschneiden. Dass Ageism also nur aus einer intersektionalen Perspektive besprochen werden kann. Und deshalb tut sich auch noch die Frage nach Ableismus auf. Weil was ist, wenn eben Mensch nicht oder nicht mehr in diese normierte Urzeit, in diese lineare Zeit, in diese gemessene Zeit hineinpasst. Van Saarloos führt im Manifest die Crib Time ein. Crib Time ist Englisch und ist eine Selbstbezeichnung der Behindertenrechtsbewegungen und schafft Raum für unterschiedliche Geschwindigkeiten. Crib Time kann die normativen Erwartungen und Vorstellungen, die an bestimmte Verhaltensabläufe geknüpft sind, untergraben. Diese Erwartungen, also zum Beispiel wie viel Zeit es braucht, um einkaufen zu gehen, diese Erwartungen schaffen Altersmerkmale und Stereotypen und somit ganze Alterskategorien. Aber Crib Time, also eben die Vielfalt an Geschwindigkeiten und Rhythmen, sprengt diese Alterskategorien, weil Behinderungen überhaupt nicht an, an Alter gebunden sind. Ja, das war jetzt so ein bisschen viel Theorie so. Und deshalb